Hallo, ich begrüße euch zu Checkout, dem Sport 1 Darts Podcast. Heute mit mir, DAZN Darts Kommentator Adrian Geiler.
Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Herzlich willkommen zurück zu Checkout, zu der heutigen Freitagsfolge. Oder wenn ihr uns auf Patreon für 3,57 Euro inklusive Mehrwertsteuer unterstützt, dann könnt ihr das auch schon am Mittwoch oder am Donnerstag hören. Heute mit niemand Geringerem als, ihr habt es gehört, Adrian Geiler. Ich wette, ihr kennt seine Stimme alle, insbesondere wenn ihr ab und zu auf DAZN unterwegs seid und dort Darts schaut oder auch auf Pluto TV. Und ich habe euch letzte Woche für diese Woche die größten News zur MyDartCoach-Championship 2024 versprochen und ich bin mal gespannt, wer in bester Marcel Davis-Manier jetzt gerade schon 1 und 1 zusammenzählen kann. Mehr dazu aber in ein paar Minuten im Laufe dieser Folge. Erstmal wollen wir ein bisschen über dich sprechen, Adrian, und über das, was jetzt in den letzten Tagen so passiert ist. Erstmal hallo, vielen Dank, dass du mit dabei bist bei der heutigen Folge. Und ich starte mal direkt so rein, dann hole ich dich rein. Was ging denn bitte in den letzten Tagen bei dir auf Social Media ab?
Es ist ein völliger Irrsinn. Ich bin schweinemüde, das habe ich zu dir auch schon im Vorgespräch gesagt, weil irgendwie gerade so viel auf einmal passiert und so viel auf einmal auf mich einprasselt an Aufmerksamkeit, an Ereignissen in meinem Leben. Ich werde nächste Woche heiraten, das heißt, standesamtlich. Das heißt, das ist auf meiner privaten Ebene das, was ich gerade irgendwie mache. Und jetzt habe ich dann gestern, als ich bei 9.999 Followern stand, gesagt, Freunde, wir lieben alle die 9, aber die will ich nicht mehr haben. Und plötzlich sagt mir Max Hopp 3 Minuten später, sag mal, was willst du eigentlich, Adrian? Du hast 500 Follower gerade dazu bekommen. Und plötzlich waren es am Ende des Abends 3.000 mehr mit dazu und es fühlt sich immer noch nicht real an.
Es ist verrückt. Gut, dass du mir das auch gar nicht gesagt hast, dass du heiratest. Da auf jeden Fall im Vorfeld schon mal herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus. Ja, gestern Abend war Wahnsinn. Es war gefühlt wieder so ein Hype, wie als Ricardo in Hildesheim im letzten Jahr gewonnen hat. Auf einmal hat Darts Deutschland wieder eingeschaltet und zugeschaut und dementsprechend hast du das dann bei dir auch gemerkt. Und man muss sagen, auf Social Media belohnst du dich jetzt mit so einem Knallkorkeneffekt für die harte Arbeit, die du tagtäglich machst? Weil ich sag mal so, auch solche Kurzvideos, die man eben mal schnell im Vorbeiswipen konsumiert, die müssen erstmal produziert werden. Da brauchst du erstmal den Inhalt für, da muss das fertig gemacht, aufgenommen, geschnitten werden. Und das ist ja qualitativ hochwertiger Darts-Content, auch wenn er sehr schnelllebig ist, den du eben für diese Szene kreierst.
Ja, und da geht viel Herzblut mit rein und auch die eine oder andere Diskussion mit meiner Verlobten, dass ich jetzt vielleicht doch noch mal 2 Stunden brauche, um so ein Video zu produzieren. Und wie häufig ich sage, ja, Text habe ich schon geschrieben, gar kein Problem. Oder wie häufig ich auch nachts noch, also nicht, wenn ich geschlafen habe und dann aufwache, aber dann am Abend, wenn sie schon eingeschlafen ist, weil sie schneller einschläft als ich, dann noch mal einen Text irgendwie rauszimmer oder irgendwie eine interessante Nummer sehe. Und ich könnte noch viel, viel mehr machen, wenn ich irgendwie könnte und wenn ich Zeit hätte, aber das kennst du wahrscheinlich auch, dass man halt einfach da sitzt und man hat so viele Content-Ideen, die da irgendwie entstehen und man will am liebsten alles sofort umsetzen. Ich habe irgendwie eine Geschichte von Anfang noch, irgendwie 3 unglaubliche Rekorde von Phil Taylor will ich machen, aber es kommt immer irgendetwas Aktuelles dazwischen, so dass ich mir dann denke, ja, das ist zeitloser, das kann ich noch mal ein bisschen schieben. Jetzt habe ich gerade eben vor der Aufnahme, also wir quatschen hier am Montag, vor der Aufnahme habe ich jetzt gerade noch mal den Extended Live Call zum Titel von Martin Schindler, von Max und mir, hochgeladen von Max Hopp und mir. Morgen werde ich, das kann ich jetzt auch hier schon mal sagen, ein Video hochladen, dass ich bei der 120 von Martin Schindler im Finale von Gervin Price beim Kommentieren die Augen zu hatte, weil ich mir sicher war, dass das checkt. Und einfach nur die Augen zu hatte und einfach nur genieße in dem Moment und Max das Finish macht. Es kommt immer so viel Content noch um die Ecke und man kommt gar nicht hinterher und man könnte 1000 Dinge machen.
Weil halt auch in der Dart-Szene unfassbar viel passiert und sich eben auch in der Dart-Szene in Deutschland unfassbar viel aktuell bewegt. Also ich meine, es ist an allen Ecken und Enden. Wir haben jetzt zwei aktuell amtierende European-Tour-Sieger aus Deutschland von 13 Turnieren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Bei den letzten 4 European-Tour-Turnieren war jeweils ein Deutscher im Halbfinale. Wir haben 9 deutsche Tourkarteninhaber und so weiter. Es passiert so unfassbar viel. Aber gerade das ist ja auch irgendwie schön, weil man eben, wenn wir jetzt schon ein bisschen weiterschweifen, aber wenn man in ein paar Jahren auf diese Zeit zurückschaut, kann man halt sagen, das war der Boom von Darts auch in Deutschland und wir waren dabei und man konnte das in gewisser Weise mitgestalten. So, jetzt würde ich ganz gerne erstmal kurz reingehen. Ich weiß, du warst bei mir damals bei Behind the Board auch schon zu Gast, hast da viel erzählt, warst auch hier schon bei Checkout, ist gar nicht allzu lange her. Trotzdem aber noch einmal ganz kurz, erzähl mal in 2, 3 Sätzen, wie du zum Darts gekommen bist und zu deinem Werdegang als Darts-Kommentator, dass wir wirklich auch alle abgeholt haben.
Also mit Darts das erste Mal in Berührung gekommen bin ich in Anfang oder Mitte der 2000er, als die ersten Übertragungen auch bei DAZN liefen. Mein großer Bruder hat das geschaut und irgendwie fand ich es dann auch spannend. Im Studium habe ich mir eine Scheibe dann gekauft mit meinem zukünftigen Trauzeugen. Also der ist da auch irgendwie mit involviert und so fügt sich das dann alles zusammen. Und ich habe in einer glücklichen Fügung mich mal an die Seite von Elmar Paulke setzen dürfen bei einer Sport1-Darts-Übertragung Premier League. Und er hat mich nicht vergessen und hat mir dann einen Einsatz bei Sport1 verschafft. Und als dann DAZN die PDC Europe European Tour-Rechte geholt hat, brauchte DAZN einen weiteren Darts-Kommentator. Und dann ist DAZN auf mich gekommen, dann ist Elmar auf mich gekommen, dann ist auch Tom Kirsten auf mich gekommen, der bei DAZN ja auch kommentiert. Und so kam dann eins zum anderen.
Dann nimm uns doch jetzt mal bitte ein bisschen mit. Das haben wir damals auch noch nicht gemacht. Jetzt, wenn wir auf das vergangene Wochenende schauen, ist noch nicht lange her, wurde noch nicht viel drüber geschlafen, wie du eben gesagt hast. Nicht unbedingt erstmal jetzt schon zu dem, was passiert ist. Das haben wir in der Mittwochsfolge auch schon ordentlich behandelt und werden wir auch gleich aus deiner Sicht nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Aber nimm uns mal mit ein bisschen hinter die Kulissen als Kommentator, wie zum Beispiel jetzt bei diesem Wochenende bei der European Tour, bei den International Darts Open. Wie ist der Ablauf, wie sind die Vorbereitungen für dich und was machst du zum Beispiel in den Pausen auch die ganze Zeit?
Also ich habe am Anfang der Woche, am Montag oder Dienstag, ich war am Montag bei DAZN im Büro und habe die Pluto-Sendung aufgezeichnet, die Pluto-TV-Darts-Show und habe da Martin Kern getroffen, der den Samstag kommentiert hat. Und dann haben wir uns abgesprochen, dass wir uns die Vorbereitung aufteilen, weil er macht einen Tag, ich mache 2 Tage. Dann habe ich gesagt, ich mache die ganzen ungesetzten Spieler, er macht die gesetzten Spieler. Und dann haben wir da ein Dokument gehabt, ein Working-Dokument, in dem wir dann zusammen die Spieler halt eben vorbereiten. Also wir haben immer ein bisschen was zur Origin-Story. Wir haben ein paar große Erfolge. Wir haben aber auch sowas wie aktuelle Form und vielleicht statistische Auffälligkeiten, die besonders sind. Und wenn man sich dann so da reinfuchst, dann fallen einem ein paar Spieler zum Beispiel auf, dass Richie Attehouse seit 12 Qualifier-Spielen ungeschlagen ist, ist mir dann irgendwie hängen geblieben und ich habe mir gedacht, krass, der könnte vielleicht was reißen an diesem Wochenende und oh Wunder, plötzlich steht er tatsächlich im Viertelfinale und ist gar nicht so weit weg vom Halbfinale. Ich fahre dann am Freitag ins Büro bei DAZN in die Kommentatorenkabine, fange dann an zu kommentieren, muss immer eine Stunde vorher da sein. Es gibt einen Check, einen Pegel, es wird durchgesprochen, wie viele Pausen es gibt. Und
mit was für halt Pegel kommentierst du meistens so? Nein,
touché. Touché. Das ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Und wenn dann das Spiel vorbei ist, nach der ersten Pause gucke ich immer sofort bei Social Media rein und versuche, so viele Leute mit aufzunehmen, um denen zu sagen, hey, schön, dass ihr alle mit dabei seid. Und dann auch immer wieder in den anderen Pausen hole ich mir was zu trinken. Ich gehe taktisch aufs Klo, damit ich nicht während des Spiels dringend aufs Klo muss. Und gucke auch immer wieder, ob ich noch eine Frage mit reinnehme. Guck, was passiert Social Media technisch. Irgendjemand eine geile Geschichte ausgegraben, die ich jetzt auch nochmal mitnehmen kann. Dies, das und so. So ist es die ganze Zeit ein Working Progress. Ich bin auch echt überrascht. Ich habe jetzt schon ein paar Mal mich selbst aufgenommen beim Kommentieren, weil ich gemerkt habe einfach, dass die Community das ganz spannend findet. Und ich habe mich mal beobachtet, wie ich kommentiere. Und das man nicht wie beim Fußball irgendwie die ganze Zeit auf diesen Bildschirm schaut, sondern ich gucke unten rechts die Punktezahl an. Ich schaue oben hin, wo wirft er hin. Ich gucke die ganze Zeit auf Social Media, was passiert. Ich schaue mir die Statistiken an. Ich gucke nochmal auf den Turnierbaum. Und so wandern meine Augen die ganze Zeit im Kreis. Und es ist so ein Fulltime-Job, würde man sagen, fürs Gehirn.
Ich kann noch mal ein bisschen was kurz dazu ergänzen, auch aus meiner Sicht, damit die Leute auch wissen, wie ernst du deine Vorbereitung nimmst und wie gut du das machst. An diesem Wochenende hat ja Patrick Klingelhöfer sein European-Tour-Debüt gegeben und du hast mir irgendwann, ich weiß nicht, wann es war, Mittwoch oder so, geschrieben, ob ich dir oder ob ich den Kontakt zu Patrick herstellen könnte. Und da meinte ich erst zu dir, ey, wenn du einfach so ein paar Informationen brauchst oder sowas fürs Kommentieren, dann sag's einfach, dann gebe ich dir die gerne. Aber dir war's wichtig, dass du wirklich auch nochmal mit Patrick als Debütant vorher telefoniert hast, dass du weißt, was ist das für einer und dann im Kommentar was erzählen kannst. Und ich glaube, das ist schon nicht der Standard, wenn ich mich jetzt mal so umschaue. Also das ist wirklich schon, da muss man schon auch wirklich Bock drauf haben, um so eine Leidenschaft zu entwickeln und sich da reinzuarbeiten, um das dann eben auch so zu machen. Du hast gesagt, bei The Zone an sich musst du eine Stunde vorher da sein. Ist das auch so vor der Abendsession? Oder ich sag mal, da gibt's zweieinhalb Stunden Pause. Was machst du in dieser Pause? Wahrscheinlich schön einmal was essen gehen, diese Zeit nutzen und dann ist die schon eine Stunde nochmal verkürzt oder wie schaut's da aus?
Ja, also diese Pause, die verfliegt. Das ist schon krass, wie wenig Pause man dann da eigentlich hat. Also ich hoffe immer, dass die frühe Session ein bisschen früher zu Ende ist, dass man noch ein bisschen länger Pause hat. Und ich habe auch noch nicht den hundertprozentigen Umgang gefunden, wie ich mit dieser Pause umgehe. Ich versuche mich zu bewegen. Ich war jetzt am Sonntag zum Beispiel laufen, weil das Wetter war so schön und ich habe mir gedacht, ich nehme mein Laufzeug mit. The Zone sitzt ja in Ismaning direkt an der Isar. Das heißt, ich konnte dann auch an der Isar so ein bisschen laufen gehen und habe mir dann was zu essen geholt. Ich merke nämlich, das habe ich bei meinem ersten European Tour Turnier gemerkt, wie krass der Spannungsabfall und der Konzentrationsabfall hin zur zweiten Session ist. Ich weiß, dass ich damals das Achtelfinale von Schindler kommentiert habe, wie der gegen Searle gewonnen hat und 109 gespielt hat und ich völlig euphorisiert war und dann kam das Viertelfinale gegen Martin Lukman und ich bin überhaupt nicht reingekommen. Ich bin überhaupt nicht reingekommen in dieses Spiel, habe es überhaupt nicht gefühlt, weil ich nicht die richtige Anspannung gefunden habe. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, wenn ich ein bisschen Sport mache, wenn ich mich bewege, wenn ich vielleicht zu Fuß zum Supermarkt 2 Kilometer entfernt laufe und wieder zurück, dass das schon hilft, um meinen Kopf wieder frei zu kriegen, um wieder fit zu sein, um halt, weil es ja dieses Rundum-Paket ist, du schaust dir Zahlen an, du guckst hier nochmal dahin, du achtest auf das, was dein Kommentator sagt, es passiert die ganze Zeit irgendwas und du musst das versuchen zu verarbeiten, dass da der Kopf einfach wieder im richtigen Mindset ist.
Wie lange brauchst du abends, um dann runterzufahren, wenn du so einen ganzen Tag European Tour gemacht hast? Also nicht nur, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, nicht nur ein Premier League Abend, der ist ja deutlich kurzweiliger, aber jetzt so einen ganzen Tag European Tour. Dreht sich dann abends alles noch weiter, wenn du dich ins Bett legst?
Das ist unterschiedlich. Also wenn ich zum Beispiel weiß, dass es jetzt nicht die gigantischste Story geben wird, im Viertelfinale stehen irgendwie die Top 8 der Welt. Dann gibt's immer noch geile Geschichten, die ich auch super gerne erzähle. Aber ich weiß, das kriege ich hin. Und dann muss ich mir vielleicht nicht einen Espresso zünden oder sowas. Gestern war ich echt fertig. Es ist so viel in letzter Zeit passiert, dass ich mir dann gedacht habe, ich brauche noch mal ein bisschen Koffein, ich brauche noch mal ein bisschen Vitamine. Ich habe mir dann noch eine Orangenlimonade reingezogen, damit ich halt einfach wirklich on point bin. Und das habe ich gebraucht. Ich habe dann auch gemerkt, dass es dann genau zum richtigen Zeitpunkt nicht wieder voll da war. Das hat sich aber natürlich nach hinten ausgewirkt und um 2:30 bin ich eingeschlafen und das auch nur, weil ich mir noch einen Podcast angemacht habe, damit ich so ein bisschen abgelenkt werde, weil ich gemerkt habe, als ich mich einfach ins Bett gelegt habe, ich hab 1000 Gedanken gehabt, die ich nicht habe ausschalten können. Und auch beim Podcast war es erstmal schwer. Ich habe den Podcast nicht gehört, weil mein Kopf so gerattert hat.
Ich hoffe, es war Checkout, der Sport 1 Darts Podcast. Ich würde sagen,
kann ich ja nicht einschlafen.
Ah, das, ja, okay. Dann nutze ich deine Wortwahl und sage Touché. Dann kommen wir jetzt damit nochmal zu den International Darts Open. Wie gesagt, ich habe das mit Jonas auch schon einmal ordentlich durchgekaut. Aber Adrian, du kannst in der Dartszene Ereignisse und Turniere zusammenfassen wie kein zweiter. Was sind deine drei Key Takeaways von diesem Wochenende?
Deutsche Darts-Geschichte, dass Martin Schindler sich endlich belohnt für Jahre der harten Arbeit, für viele Entbehrungen und viel Schweiß und auch viele herbe Rückschläge und viele mentale Mind-Setbacks, dass er halt konstant von vielen aus der Szene unterschätzt wurde. Was ist ein zweiter wichtiger Key-Takeaway? Dass die European Tour auf einem brutalen Niveau unterwegs ist. Wir hatten jetzt, glaube ich, schon wieder 310 plus Averages zum dritten Mal in Folge. Wir haben viele 180er, wir haben viele Top-Werte, also das kann sich echt sehen lassen. Und dass die breite Masse an Dartspielern immer besser wird durch den Littler-Effekt, dass mehr Leute sich immer mehr ans Board stellen. Und deswegen die Vatimenas dieser Welt, die Ed-Houses dieser Welt, die Menzies dieser Welt den Anschluss zur erweiterten Weltspitze schaffen und in der Dartszene mitmischen.
Was denkst du, wie wird es für Martin jetzt in den kommenden Wochen weitergehen? Wenn du aus dem Bauch heraus eine Prognose geben müsstest, was passiert so in den nächsten Wochen, vielleicht bis World Cup?
Boah, das ist echt eine komplizierte Frage. Also, ich glaube, dass das, was geweckt hat, in Martin Schindler. Er hat schon immer diese ganzen Entwicklungsschritte gehabt, dieses Stück für Stück sich weiterentwickeln, 2022, 2023, 2024. Ich glaube, dass dieser Triumph ein Knotenlöser war, dass er weiß, was er für ein Gefühl hat. Ich habe heute auch wieder eine Statistik gesehen, dass sein B-Game mit den Besten der Welt mithalten kann, was ein Faktor ist, wenn so viel gespielt wird, wenn du dich einfach auf was verlassen kannst. Und ich glaube, dass Schindler das jetzt weiß, mental stärker und stabiler wird. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er in diesem Jahr den nächsten Schritt geht. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass bei den Majors der nächste tiefe Run kommt, weil er es jedem gezeigt hat.
Majors sind ein gutes Stichwort. Werfen wir einen kleinen Blick auf die Major Races. Sowohl beim World Matchplay als auch beim Grand Prix steht Martin Schindler aktuell auf Position Nummer 5 in der Proto Order of Merit. Das ist an sich, lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, eine mehr als sichere Position, um mit dabei zu sein. Durch seinen Sieg auf der European Tour ist er auch beim Grand Slam mit dabei. Und wenn wir jetzt mal einen Blick auf die Quali für die European Darts Championship werfen, dann sehen wir dort in folgender Reihenfolge aktuell die Plätze 1 bis 3. Auf Platz 3 Luke Littler, 31.250 Pfund. Auf Platz 2 Luke Humphreys mit 38.000 Pfund. Auf Platz 1 Martin Schindler mit 38.500 Pfund. Also wenn jetzt Cut-Off wäre, dann wäre Martin Schindler quasi die Nummer 1 für die European Darts Championship. Und er hat eben ja jetzt so gut wie jede Major-Qualifikation sicher. Jetzt World Series of Darts Finals mal ausgeklammert, sowas. Aber das ist ein wahnsinniger Schritt. Und das sah vor ein paar Tagen noch eher auf der Kippe aus.
Ja, absolut. Also vor München, würde ich sagen, war er ja auch für den World Grand Prix zum Beispiel relativ weit weg und für das World Matchplay gerade so am Cut-Off, dass er jetzt da diesen Schritt hingemacht hat, ist gar nicht hoch genug zu bewerten, weil unter diesem Druck haben wir das schon häufig erlebt, dass insbesondere leider manchmal deutsche Spieler diesen einen Schritt nicht gegangen sind. Und ich finde, so wie sich das konstant entwickelt hat bei Schindler mit diesem explosiven Jahr 2022 und diesem stabilisierenden Jahr 2023, ich habe auch schon zwei, dreimal im Kommentar gesagt, wenn sich das verheiratet, dann ist er einer der Player to watch. Und wenn man sich die Pro Tour anschaut für das World Matchplay, also es gibt da drei Spieler, die niemand haben möchte bei der Auslosung. Das ist Gary Anderson, das ist Luke Littler und das ist Martin Schindler. Keiner der Topstars will einen dieser drei haben und das ist Kompliment genug.
Definitiv. Also da haben wir beide zusammen gar nicht genügend Hüte, wie wir jetzt gerne an dieser Stelle ziehen wollen würden.
Hast du
ich habe
einen?
Noch einmal einen reinen Hut. Nein, dafür bin ich noch zu jung.
Okay.
Hast du einen?
Was soll denn das heißen? Dafür bin ich noch zu jung.
Ja, also, ich sag das jetzt mal auch dir gegenüber mit allem Respekt, dafür bin ich zu jung und ich ergänze auch, dafür habe ich noch zu viele Haare.
Oh, okay, alles klar. Shots fired. also bei mir ist es halt so, ich habe ein Hutgesicht. Und deswegen kann ich relativ viele Hüte tragen. Ich trage die jetzt nicht privat, aber so manchmal habe ich schon Bock für so große Events. Einmal war ich bei so einem Pferderennen-Event hier in München auf der Rennbahn. Und dann haben wir uns alle so im Peaky Blinders-Style gekleidet. Und dann habe ich mir so eine Melone gekauft.
Ja, du, jeder so, wie er es schön findet, ne? Darfst du gerne machen. Du kannst ja auch so ein Dartshut holen, wo, weiß ich nicht, auf drei Sprungfedern so eine 180 oben rumfedern.
Kann ich, ne, tragen. Kannst du hundertprozentig abgehackt.
Kannst du auch alles tragen.
Können wir ja mal in der Zukunft überlegen, was wir da so tun.
Ja. Vielleicht ergibt sich da ja mal in der Zukunft so ein Event, wo man sowas dann machen könnte. Zweiter Sneak Peek für nachher. Bevor wir zu dem eigentlichen Kernthema der heutigen Folge kommen, habe ich noch einen ganz kurzen Nachtrag zu der letzten Folge am Mittwoch, was im Eifer der Informationsdichte einfach untergegangen ist. Und zwar aus den China Premier League Finals. Chao Chen Song und Liu Chenggang sind für China beim World Cup of Darts mit dabei. Das ist in der letzten Folge, wollte ich das noch dazu sagen. Da haben wir die Finalspiele und das Ergebnis erwähnt. Und ich hoffe, dass ihr euch nach der letzten Folge alle den legendären Walk-On von Liu Chenggang angeschaut habt. Das ist der beste Walk-On, wie gesagt, aller Zeiten. Wer es nach meinem letzten Aufruf noch nicht gemacht hat, sollte sich das jetzt anschauen. Und hoffentlich kriegt China einen eigenen Walk-On beim World Cup of Darts mit You Raise Me Up. Das wäre wunderschön. Kennst du den Walk-On?
Ja, den habe ich mir angeschaut. Und das ist ein Song, den meine Cousine bei ihrer Hochzeit benutzt hat. Und
dann kam Liu Chenggang irgendwo hinten durch so eine Hintertür.
Hat den geheiratet, ja. Du schüttelst mit dem Kopf und damit hast du recht. 100 Punkte.
Ja, gut. War nicht so schwer, die Lüge zu erkennen. Also, aber ja. Gut, lass uns ein wenig sprechen. Ich habe das mal als Thema tituliert und dir vor ein, zwei Tagen mitgeteilt, weil ich dachte, das ist aus aktuellem Anlass auch von diesem Woche und dieser Woche und von den letzten Wochen ein Thema, über das es lohnt, sich zu sprechen. Und zwar modernes Darts. Was ist eigentlich modernes Darts? Was tut sich in der Sportart? Was machen Spieler anders, die einen modernen Dart spielen, im Vergleich zu Spielern, ja, die keinen modernen Dart spielen? Es gibt da diverse Anlässe und heute setzen wir uns einmal damit auseinander, sprechen gewisse Situationen durch und ich fange direkt einmal mit einer großen Schlüsselsituation vom letzten Wochenende an. Du wirst vielleicht schon wissen, was ich meine, und es geht um die Situation zwischen Ross Smith und Gervin Price im Viertelfinale. Beide auf 161 Punkten Rest. Ross Smith nach dem ersten Dart in der Triple 20 bleibt oben, stellt sich über Single 20, Triple 15 die 36 Rest, geht nicht auf die 161 Punkte, dann checkt Price die 161 Punkte zum 4-5 und Break. Ansonsten hätte es Matchstarts gegeben. Potenziell hätte Ross Smith auch schon einen vorher haben können. Was sagen wir dazu? Ich sage, die Entscheidung von Ross Smith, und ich weiß nicht, ob du da mitgehst, ist Teil von modernem Dart und ist die richtige Entscheidung gewesen, auch wenn er am Ende dieses Spiel verloren hat.
Ja, absolut. Also es ist der sogenannte Percentage Shot. Also was ist wahrscheinlicher, dass Price die 161 rausnimmt oder dass einer dieser drei Darts vielleicht einen Millimeter zu tief ist? Und in der Situation den Mut zu haben, vielleicht auch das mental herauszufordern und zu sagen, dann zeig mir das mal, dann finde ich das auch die richtige Entscheidung, weil es, wenn es gut gegangen wäre, klar, hätte keiner wahrscheinlich darüber geredet, weil man dann gesagt hätte, ja gut, dass er das getan hat. Ich glaube, dass du damit einen wichtigen Punkt ansprichst, nämlich Wahrscheinlichkeiten, damit sind wir bei Zahlen, damit sind wir bei Statistiken. Ich glaube nicht, dass der reine Average-Wert in Zukunft das wird, worüber wir reden, sondern dass dieser Sport, wenn er noch mehr Leute erreichen möchte, sich seiner Nerdigkeit hingeben muss. Nämlich sich zeigen und sagen, was macht diese Spieler besonders? Weil Zahlen können wunderbare Geschichten erzählen. Und wenn du dir das herausnimmst, kannst du Zuschauern einen Leitfaden für das Spiel geben. Und ich glaube nämlich, dass das dazu führt, wir haben das auf der Kommentatorenseite jetzt mal von mir angesprochen. Ich glaube aber auch, dass Spieler sich die Zahlen immer mehr anschauen werden und dann wissen, wie ein Alan Suter zum Beispiel, der über Darts Orakel seine Zahlen gecheckt hat und gesagt hat, ach krass, ich bin ja richtig gut auf der Doppel 18, dann lege ich mir mein Spiel da drauf aus. Und ich glaube, dass Zahlen, Wahrscheinlichkeiten, Prozentwerte in Zukunft eine noch größere Rolle spielen werden.
Und rein statistisch gesehen ist es halt die bessere Möglichkeit, nicht auf den Shot zu gehen, wenn der Gegner 131 Punkte oder mehr hat. Und dazu gibt es einen relativ weisen Satz. Man kann es sich so oder so auslegen. Es gibt im Dart keine richtigen und falschen Entscheidungen. Es geht nur darum zu beweisen, dass deine Entscheidung richtig ist. In diesem Fall ist es für Ross Smith dann nicht gut gegangen, aber du musst eben deine Entscheidung treffen. Und Ross Smith, wissen wir auch, ist jemand, der viel auf Darts Orakel unterwegs ist, der viel seine Statistiken checkt. Ich glaube auch von Darts Orakel in gewisser Weise unterstützt und gesponsert wird, wie auch ein Gian Van Veen. Und das sind für mich Spieler, die das eben verstanden haben, wie wichtig das ist. Und auch wenn es in diesem Fall nicht gut gegangen ist, wenn das in 10 Situationen vorkommt, dann nutzt das der Gegner einmal so aus wie Gervin Price jetzt in diesem Fall. Aber es ist trotzdem die richtige Entscheidung. Adrian, hast du noch einen nächsten Punkt, der modernes Darts ausmacht?
Ja, und der interferiert ein wenig mit dem, was wir gerade gesprochen haben. Nämlich, dass auf der einen Seite die Zahlen wichtig werden und das harte Business, sage ich jetzt mal, im Darts. Aber ich glaube auch, dass die Show nicht zu kurz kommen wird. Ich glaube, dass Darts gerade so viel Aufmerksamkeit erreicht und vor allem auch so viel Aufmerksamkeit generieren kann, dass es, glaube ich, auch Spieler geben wird, die bewusst auf Show-Shots gehen, wenn sie sich das erlauben können, weil sie dann wissen, okay, vielleicht wird das geil geklippt. Vielleicht kriege ich da irgendwie eine coole Reaktion daraus. Ich glaube auch, dass diese Instagramisierung oder diese Versocial-Mediasierung von Darts immer mehr zunehmen wird und dass das auch zum modernen Darts dazugehört, dass Compilations entstehen von geilen Finishes, von geilen finnischen Wegen und dass du dann halt eben auch dich besser vermarktbar machst, damit du nämlich auch als Darts-Profi unterwegs sein kannst. Also ich glaube, Darts wird auf der einen Seite analytischer, aber auf der anderen Seite auch spektakulärer.
Ist ein guter Punkt. Habe ich bei mir unter meinen 10 Punkten, die ich hier aufgeschrieben habe, nicht drunter stehen. Aber ich gehe da komplett mit, weil ich glaube, dass es immer mehr dahin gehen wird, dass man eben nicht mehr nur sein Dart spielt, sondern dass man dieses Gesamtpaket, das Produkt, welches man letztendlich selber ist, einfach besser verkaufen möchte. Wie auch jetzt zum Beispiel Stephen Bunting das bereits auf Social Media macht, durch seine TikToks, die er macht, was er darüber auch für eine Reichweite generieren kann. Und so wird das dann auf der Bühne sein, wie vielleicht und Scott Williams ist vielleicht ein gutes Beispiel oder sowas. Ich spiele privat relativ viel Volleyball, Beachvolleyball. Und wenn du dann vielleicht auch da eine einfache Option hast, den Punkt zu machen, geht man trotzdem für einen Highlight-Schlag. Genauso wie man dann hier für Highlights geht wie ein Chris Dobie, der immer wieder auf die 170 versucht draufzugehen und das auch wirklich häufig macht. Und dann wird das eben geklippt und dadurch steigerst du deinen eigenen Marktwert eben auch.
Ja, ich glaube auch, dass das auf eine gewisse Art und Weise an meinen nächsten Punkt somit anschließt. Und deswegen haue ich den einfach auch direkt hinterher. Ich finde es schön, dass du das Thema Marktwert ansprichst, weil ich glaube, dass das auch dieses Vollumgängliche, die Visitenkarte eines Darts-Profis, nicht nur bei Social Media endet, sondern auch beispielsweise dazu führt, dass wir vielleicht in 5 Jahren sehen, dass Joe Cullen und Nathan Aspinall ihre Trainingssession mit Michael Smith zusammen streamen. Und zwar bei Twitch. Und dabei Fragen beantworten. Und dann eine Zuschauerinteraktion haben. Und das Ganze sponsoren lassen von Bulls. Und vielleicht sitzt auch noch mal Emma Patton rum und sagt, und hier ist die Challenge, und hier ist die Challenge, und hier ist die Challenge. Ich glaube, dass da auf Social Media noch so viel Potenzial für Dartspieler ist, was sie jetzt bis jetzt noch gar nicht checken, weil du dann auch unter der Aufmerksamkeit spielen kannst. Es gibt einen deutschen Darts-Twitch-Spieler, den ich sehr spannend finde. Das ist der Felix spielt Darts auf Twitch, der viel zu sehen ist, der da auch immer wieder mit Highlight-Shots echt viel bewegt in Darts Deutschland, der auch irgendwie, keine Ahnung, 20.000 Follower hat und konstant wächst, weil er es verstanden hat, einen unterhaltsamen Darts-Stream hinzukriegen. Es ist, glaube ich, auf eine gewisse Art und Weise für manche auch ASMR, Darts zu hören, ein bisschen entspannte Musik. Also ich glaube, in der Zukunft des Darts wird man noch viel mehr sehen und auch noch mehr Interaktion erleben, dass nämlich Spieler sich selbst vermarktbarer machen, indem sie sich noch mehr zeigen.
Mehr spielen, mehr Interaktion, mehr sehen, bin ich dabei. Zum Thema Livestream ist das so eine Sache, weil das aktuell von der PDC noch komplett unterbunden wird. Also in dem Tourkarteninhabervertrag, den jeder Spieler unterschreiben muss, wenn er die Tourkarte annimmt, stimmt er zu, dass er nicht einfach irgendwo im Stream zu sehen sein kann und darf sich eben auch nicht selber streamen. Es müsste jedes Mal mit der PDC abgeklärt sein oder deswegen steht bei uns, ist jetzt kleiner Exkurs, im Regelwerk für die Medatco Championship zum Beispiel auch drinne, dass aus streamingtechnischen Gründen keine Tourkarteninhaber zugelassen sind zu dem Turnier. Das ist da nochmal so ein Grund. Aber ich glaube an sich im Grunde, dass das steigen wird und dadurch eben auch der Marktwert und eben auch so diese Verfolgbarkeit der einzelnen Spieler und sowas steigen wird. Und ich sag mal so, stell dir mal vor, wir hätten den Punkt, dass wirklich Trainingssessions zwischen den Pros am laufenden Band gestreamt werden würden. Was meinst du denn, wie wir mit Neunern überschüttet werden würden? Oder mit was auch immer für Highlight-Clips. Also da gäbe es ja wirklich diverse Optionen. Dann habe ich noch einen weiteren Punkt hier auf der Liste. Und der geht auch wieder in die Richtung Checkout-Wege. Aber nicht unbedingt in dieser reinen Statistik, sondern es geht darum, dass du an sich spielen kannst, was du möchtest. Du musst am Ende nur der sein, der es checkt. Dazu zu der Erklärung. Wir haben das hier schon lang und breit betrachtet, als Ricardo sich aufgeregt hat über Luke Littler, der einen etwas unorthodoxen Checkout-Weg gehen wollte, den man aber wieder von der Größe der Felder statistisch belegen kann. Bei 147 Punkten über Triple 19 Tops Bullseye. Wir haben das an diesem Wochenende gesehen von Peter Wright gegen Gabriel Clemens. Checkt die 110 Punkte über Triple 20 Bull. Bei der WM beliebtes Beispiel von Johnny Clayton die 104 Punkte. Single 18, Doppel 18, Bullseye. Du kannst unorthodoxe Wege gehen. Jeder hat drei Darts, darf damit machen, was er möchte. Und du darfst dich oder sollst dich darüber nicht aufregen, was dein Gegner macht und wohin er wirft. Aber wenn du in der Situation bist, musst du wieder für dich einfach zeigen, dass deine Entscheidung richtig ist. Und wenn das ein unorthodoxer Weg ist, wo alle anderen sagen, das kann er doch nicht machen, dann kannst du das sehr wohl machen, weil das macht modernes Darts aus.
Ich glaube, dass das, was du gerade ansprichst, ein sehr kluger Punkt ist, weil das das Aufbrechen der Darts-Traditionen ist. Das, was Gary Anderson angefangen hat mit so ein bisschen Doppel-Doppel, das wird sich immer mehr fortsetzen, dass Spieler sich denken, ey, lass uns mal die 141 komplett anders checken, so wie das Scott Williams bei der WM gemacht hat oder Joe Cullen neulich mal auf der European Tour. Ich glaube, dass viel mehr Leute sich ausprobieren werden, um einfach mal zu wissen, was taugt mir denn eigentlich? Wie häufig haben wir zwischen 2020 und 2022 die 85 Punkte über Triple 15 Tops gesehen? Und wie häufig sehen wir aktuell Triple 19, Doppel 14? Das ist exponentiell gestiegen, wie häufig die Leute inzwischen das wählen, diesen Weg gehen, weil halt der Miss auf die 19 die immer noch die Chance lässt.
Und warte ab, bis wir irgendwann den ersten haben, der dann versucht, Triple 17, Doppel 17 zu gehen, weil er im gleichen Segment bleiben kann. Ja. Das wird irgendwann kommen.
Ja, und das gepaart, und da sind wir, glaube ich, auch schon sehr in der Tiefe, aber das ist gut so, dass man das, glaube ich, auch mal thematisiert. Bull wird mehr in den Fokus genommen werden, weil es Luke Littler etabliert hat. Ich habe telefoniert mit Jan Dückers, dem European Tour Debütanten. Der hat mir erzählt, er spielt wahnsinnig gerne Bull. Er hat das gesehen bei den anderen, er macht das gerne, er will am liebsten alles über Bull spielen, um da einfach den Versuch nochmal zu nehmen. Gervin Price hatte jetzt auch nochmal bei der European Tour ein, zwei Scoring-Aufnahmen, wo er dann auf Bull gegangen ist. Es ist eine gute Option, um dich einfach nochmal in eine andere Ausgangslage zu bringen, dass du dann plötzlich bei 121 doch nochmal 5 Punkte mehr mitnimmst und runterkommst auf 116 oder bei 101 die 5 Punkte mit dazu hast, um dann halt eben 96 stehen zu haben. Also ich glaube, diese Optionen, die Setup-Shots, das wird alles ein bisschen bunter, ein bisschen wilder, ein bisschen durchmixter.
einen ganz kleinen Punkt habe ich noch dazu, wenn wir jetzt gerade beim Punkt Setup-Shot sind. Den werfe ich ein, weil es passt. Ich glaube, dass das Stellen von Bogey-Numbern deutlich abnehmen wird. Also wieder so ein Beispiel an diesem Wochenende, Johnny Clayton gegen Nathan Espinel, 226 Punkte Rest, die ersten beiden Darts in der Single 20 und ich sehe schon ganz genau am Blick, dass Johnny Clayton trotzdem oben bleiben wird und sich dann 166 Punkte stellt. Ich glaube, im modernen Darts, das wird abnehmen. Natürlich, du kannst nicht damit rechnen, wenn dir der letzte Dart in die Triple 5 rutscht, was auch immer, aber dass du dir potenziell mit einer Singlezahl eine Bogey-Number stellen würdest, das hat im modernen Darts nichts mehr zu suchen.
Und damit kann man, glaube ich, auch schon die eine Aufnahme davor sich anschauen. Also nicht nur den Setup-Shot, sondern vielleicht, im Fußball wäre es wahrscheinlich der vorletzte Pass, anstatt sich den Assist anzuschauen. Was ist denn mit dem Setup-Setup-Shot? Der wird noch wichtiger werden. Wie häufig hat man das gesehen, auch jetzt bei Gervin Price, im letzten Leg gegen Martin Schindler? Was hatte er nach 6 Darts stehen? 346. Damit kannst du dir kein Finish stellen. Auch das wird ein immer wichtigerer Faktor werden, da dich so gut zu platzieren, auch dann mit dem letzten Dart vielleicht, wenn du merkst, du hast 322 Punkte Rest oder 32 Rest, dass du dann nicht auf die 20 gehst, sondern auf die 25, um dir halt die 307 zu stellen, um nur noch 2 Triple zu brauchen, anstatt das Maximum. Ich glaube, dass diese Feinheiten auch nochmal dir Wettbewerbsvorteile verschaffen können.
Und dann werfe ich noch einen Punkt gerade rein, weil er eben auch noch so gut passt. Ich habe das in der letzten Woche angesprochen, das geht jetzt schon wirklich wieder ein bisschen sehr ins Technische, wie Darts geworfen werden für Setup-Shots, weil wir gerade bei Setup-Shots sind. Bei Luke Littler sieht man das immer wieder im Stream, insbesondere bei den Players Championship Turnieren. Ich habe die Situation erläutert, 60 Punkte Rest, Littler 3 Darts in der Hand. Normalerweise stecken seine Darts relativ weit nach oben. Den ersten Dart in die Single 20 fasst Luke Littler anders an. Er greift etwas weiter nach vorne am Dart. Der Release Point ist etwas weiter vorne. Er lässt den Dart später los. Dadurch landet der Dart so, dass er wie bei einem Gian van Veen relativ weit nach unten steckt. Dadurch lässt er sich oben die Doppel 20 komplett offen. Ich glaube, dass das zunehmen wird, dass Spieler, die zum Beispiel einen hohen Steckwinkel haben, dann die Single 20 bei 60 Punkten so anspielen, dass sie sich das Feld möglichst weit offen lassen. Ich glaube, dass das auch zum modernen Darts gehören wird.
Ja, und damit sind wir, glaube ich, auch bei der Kernthematik, dass nämlich sich viel mehr damit auseinandergesetzt wird, wie Darts eigentlich gespielt wird. Und das dazu führt, dass wir andere Entwicklungen haben werden. Ein weiterer Punkt ist, wir werden noch ausgefallenere, noch intensiv erforschtere neue Darts haben. Auch das wird ganz, ganz logisch thematisiert werden, weil es einfach das Werkzeug schlechthin ist. Und es wird immer noch die Spieler geben wie ein Andy Bartens, der komplett ohne Grip spielt und da einfach irgendwelche Klunker reinwirft. Aber es wird, und ich rechne eigentlich jeden Tag damit, dass irgendwann Raymond van Barneveld sich sagt, ach, wisst ihr was, diese Dinger, die ich da neulich mal bei der TU Delft getestet habe im letzten Jahr, die nehme ich jetzt einfach mal und die probiere ich jetzt einfach mal aus. Und ich glaube, dass da auch noch so diese Vorbehalte sind, wie es vielleicht früher bei Fußballschuhen waren oder die Niederländer bringen dann immer ganz gerne das Beispiel des Klappschlittschuhs beim Eisschnelllauf, dass der dann auch viel verändert hat und viele sich erstmal denken oder der V-Stil beim Skispringen, ganz klassisch, dass Leute erstmal das bestrafen, dass dafür Punktabzüge hergenommen werden, aber dann irgendwann alle dahin gehen, weil sie merken, oh, ist doch gar nicht so dumm. Ich glaube, dass diese Entwicklung bei diesem, ja, in dieser Hinsicht noch sehr jungen Sport auch noch passieren wird.
Du lieferst mir eine Steilvorlage nach der nächsten. Ich habe hier nämlich noch einen Punkt stehen. Ja, nicht zuletzt macht modernes Darts eben auch das Material aus. Du hast es angesprochen. Ich habe mich jetzt nicht unbedingt nur auf Darts oder ganz neue Techniken bezogen, sondern einen Trend, den wir jetzt schon beispielsweise beobachten können. Die Spitzen werden im Allgemeinen immer länger, weil einfach deutlich mehr Platz in den Feldern ist. Also schaut euch mal an von 2004 von der WM irgendwelche Ausschnitte, was Leute da für Spitzen gespielt haben. Und dann schaut ihr jetzt einen Gian van Veen an, Luke Littler, einen Chris Doby. Selbst Martin Schindler hat an diesem Wochenende längere Spitzen gespielt als sonst. Das sind einfach so diese Kleinigkeiten, wo ich glaube, natürlich irgendwann ist das Maximum erreicht und auch nicht jeder geht mit diesem Trend mit. Aber der Trend geht zum Beispiel jetzt dahin, dass man sich so in gewisse Richtungen im Gros einfach weiterentwickelt als Darts-Allgemeinheit.
Ja, absolut. Auch das ist nochmal ein Punkt, den ich mir mitgenommen hätte, so im Detail angeschaut, so die Spitzen, die immer länger werden, das ist ja auch ein Trend. Ich glaube aber auch, dass zum Beispiel Gegebenheiten, die die Halle haben, dass die auch einen Faktor sind. Also ich freue mich irrsinnig auf Ende des Monats, wenn wir wieder in der Steiermark-Halle sind, weil die verflucht heiß ist. Die wird einfach, da wird wieder die Luft stehen, wenn draußen 30 Grad sind, was ja im April jetzt immer häufiger anscheinend zu passieren scheint, dann wird's da, werden da wieder beide Spieler auf der Bühne stehen und komplett schwitzen. Und dann wird es vielleicht, wie das Rob Cross an diesem Wochenende gemacht hat, der plötzlich auch andere Darts spielen, weil er sagt, ah, vielleicht ist hier der Grip ein bisschen besser. Also ich glaube, dass es nicht mehr nur den Noppenschuh geben wird fürs Darts, sondern vielleicht auch mal ein bisschen tiefere Stollen.
Ja, ist ein guter Punkt. Adrian, bevor ich hier einen Punkt nach dem nächsten nenne, hast du noch einen Punkt, den du hier reinwirfst? Sonst mache ich mit meinen Punkten weiter.
Also welchen ich auch noch thematisieren möchte ist, und das ist auch, also wir sprechen ja hier viele Dinge an, die gerade so passieren. Und ich glaube, das ist jetzt auch nichts Weltbewegendes, aber ich glaube, dass wir einfach viel mehr Internationalität haben werden, dass wir viel mehr Diversität auch haben werden, von Frauen, die aufschließen zu den Männern, dass wir wahrscheinlich European Tour Plätze auch für Frauen haben werden, dass wir Frauen auf der Tour haben werden, dass wir jüngere Spieler haben werden, weil genau da jetzt investiert wird. Ich weiß, dass in Norwegen ganz viel passiert. In Asien passiert ganz viel. In der Mongolei kommt plötzlich so ein Once-in-a-Lifetime-Talent um die Ecke. In Indien passiert was. Und dann hast du ja immer noch das Mutterland mit England. Also ich glaube, dass da so viele Spieler kommen werden, dass zum modernen Darts auch nicht mehr gehört, ja, der gelernte Teppichverleger. Oder, ja, keine Ahnung, hat mit 25 in der Kneipe das erste Mal Pfeile gesehen und hat sie erstmal falsch rum ins Board geworfen oder sowas. Nein, es wird in Zukunft sein, hat 2010 in der JDC-Akademie mit Josh Rock das erste Mal trainiert, 2025 oder sowas, und ist von dem gefördert worden. Also ich glaube, dass das auch ein Faktor sein wird, dass dieses JDC-Akademisierung des Darts, dass das immer mehr fortschreiten wird.
Und werden Darts-Karrieren dann kürzer?
Kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
Also früher anfangen, früher aufhören?
Ja, glaube ich schon. Also ich glaube auch, vor allem, weil ja auch nicht jeder Wurfstil ergonomisch ist. Und das heißt, das wird auch dazu führen, dass nicht jeder immer spielen kann. Also ich weiß nicht, ob wir in 15 Jahren noch Van Gerven mit dabei haben. Vielleicht schon, aber vielleicht nicht mal auf dem Niveau und vielleicht auch nicht mehr in der Menge. Aber ich glaube schon, dass das Einfluss haben wird auf die Länge der Karrieren. Aber es wird wie im Golf sein. Es wird wie im Golf sein. Dann wird vielleicht trotzdem nochmal ein Bernhard Langer um die Ecke kommen.
Ich habe hier noch einen anderen Punkt stehen, der für mich modernes Darts auch noch sehr ausmacht. Kann ich auch wieder mit diesem Wochenende belegen. Und zwar würde ich da gerne den Vergleich zwischen zwei Spielern ziehen. Und einmal ist das Michael van Gerven, jetzt nicht dieses Wochenende, aber von diesem Wochenende, Mervyn King. Und zwar, es geht ums Publikum. Wir haben Van Gerven in vielen Interviews gehört, der immer wieder gesagt hat, mir ist das sowas von egal, was die Fans machen. Wenn die Party machen, wenn die still machen, wenn die mich anfeuern, wenn die meinen Gegner anfeuern. Das macht für mich modernes Darts aus. Und das Altbackenste, was du im Dartsport machen kannst, in meinen Augen, ist, du stehst da auf der Bühne und du drehst dich dann irgendwann um, weil ein Fan dich anfeuert und singt, wenn du es gerade nicht haben möchtest. Ich rede jetzt hier nicht von den ganzen unsäglichen Reinpfeifereien und was sich nicht gehört, sondern von dieser Grundstimmung, sondern man wird sich lösen davon, was ist für eine Atmosphäre, wer wird angefeuert. Es ist scheißegal, du stehst auf der Bühne und du spielst deinen Dart, komme, was wolle. Und das gehört zum modernen Dart, dass man das ausblenden kann. Und das ist eben in so einem Spiel do or die.
Ja, ich glaube auch, dass das immer mehr Spieler verinnerlichen werden, dass man sich nicht mehr mit dem Publikum anlegen sollte, weil das Publikum im Zweifel halt gewinnt, weil es einfach
nicht nur im Zweifel, immer.
Ja, es hat ja weniger zu verlieren auch. Also der Spieler, wenn der sich diesen Mini-Fokuspunkt, also Darts ist ein Spiel der Kleinigkeiten. Und deswegen muss in dieser Phase alles so organisiert sein, dass du die Kleinigkeiten ausradierst und dich wirklich zu 100% auf dein Spiel fokussieren kannst. Und ich glaube, dass da mentale Ansätze dazu gehören. Aber das auch, als du gerade Mervyn King angesprochen hast, habe ich mir gedacht, krass, hat der schon wieder geschwitzt. Und ich glaube, dann gehört es natürlich dazu, dass du auch dich so vorbereitest, dass du so professionell auf die Bühne kommst, um dann bestmöglich dich zu ernähren und fit zu sein und gesund zu sein, dass du halt nicht schwitzt ohne Ende.
Ich nutze den Punkt, krass hat Mervyn King geschwitzt, indem ich hier einen Punkt einwerfe, den du gerade kurz angeschnitten hast, und zwar ist das der Aspekt körperliche Fitness. Ich glaube, dass drumherum Ausdauer, Kondition deutlich zunehmen werden. Wir kennen die Players Championship Turniertage, die sind lang. Wenn du den ganzen Tag spielst, kann es sein, dass du da 8 Stunden stehst, dich die ganze Zeit konzentrierst, immer wieder Leistung abliefern musst. Auch die European Tour Tage sind lang, die Finaltage, und ich glaube, Ausdauer, Kondition, Ernährung, was mache ich vielleicht für einen Ausdauersport neben dem Dartsport? Ich glaube, dass das wirklich einen großen Punkt in den nächsten Jahren spielen werden wird. Natürlich, man kann das jetzt noch nicht überall erkennen und die Ausnahme bestätigt auch die Regel. Ich will jetzt hier gar nicht nur vereinzelt Leute nennen, aber ich sag mal, das ist der Mann, über den gesprochen wird. Luke Littler ist jetzt körperlich nicht der allerfitteste, stelle ich mal so in den Raum. Aber das ist eben was, wo man dann vielleicht schauen muss, wie lange geht denn die Karriere, wenn die körperliche Konstitution so bleibt, auf dem Niveau denn eben noch so gut? Du hast gesagt, ein Mervyn King, wie sieht das bei dem aus? Und im Großen und Ganzen haben dann eben Leute wie ein Nathan Aspinall einfach einen großen Vorteil, weil sie eben drumherum deutlich fitter sind und darüber vielleicht auch manche Strapazen kompensieren können.
Ich glaube auch gar nicht, dass das dazu führt, dass wir nur noch Muskelprotze auf der Tour haben werden, sondern ich glaube, dass dann, dass es immer noch Spieler geben wird und Spielerinnen auch, die vielleicht noch einen kleinen Bierbauch haben. Aber ich glaube, Michael van Gerwen wird nie wieder während der WM zu Nandos gehen. Und Tim Wolters während Players Championship Turniere auch nicht. Weil es einfach nicht, du kannst das nicht mehr aufs Spiel setzen, weil das Niveau so gut ist, dass ein Scott Williams, der sich bislang noch nicht für ein European Tour Turnier qualifiziert hat, in einem Spiel dich trotzdem schlagen kann, wenn du nicht bei 100% bist. Und das, wenn das an einem, also ich rechne eigentlich auch damit, dass Michael van Gerwen mit einem verfluchten Koch zur Weltmeisterschaft kommt, der ihm das kocht, was er möchte, damit er bloß nicht wieder eine Magenverstimmung hat.
Leisten könnte er sich's. Also,
ja, absolut.
Und da könnte sich ja auch einen mit Raymond van Barneveld teilen. Der hat doch, glaube ich, auch vor 2 Jahren bei der WM eine Lebensmittelvergiftung oder irgendwie sowas aus dem chinesischen Restaurant. Irgendwas war da. Neben der körperlichen Fitness glaube ich, dass die mentale Fitness auch noch stark zunehmen wird. Wir sehen das jetzt vereinzelt. Martin Schindler ist auch ein gutes Beispiel dafür. Die Spieler bei uns aus dem Team My Dart Coach. Mentalcoaching wird zunehmen, weil ich glaube, dass Spieler immer wieder weiter erkennen werden, dass es eben noch ja Möglichkeiten über den Horizont des reinen Dartspielens hinaus gibt, um gewisse Situationen besser zu üben und besser meistern zu können.
Ja, also sich Muster zurechtlegen. Du hast es ja auch gesehen und du hast auch hundertprozentig dieselben Assoziationen gehabt wie ich, als Stephen Bunting 146 gegen Luke Humphreys Rest hatte. Und er exakt dasselbe macht und es kommt exakt dasselbe raus. Und er checkt diese 146 auf Triple 19, Triple 19, Doppel 16. Das ist die Zukunft, dass wir sowas sehen werden, dass jeder für sich auch seine eigene Art und Weise haben wird. Und das heißt dann nicht, glaube ich, dass alles gleich wird und alle werfen die ganze Zeit 180er, sondern der eine wirft sie schnell, der andere wirft sie langsam, der eine nimmt sich ein bisschen mehr Zeit, der andere hat wieder seine plötzliche Methodik. Also es wird so viel Individualität, es wird, glaube ich, noch individueller werden als jetzt, weil man sich gar nicht an jemand anderem orientieren kann, sondern für sich den besten Weg findet.
2 Punkte habe ich hier noch stehen zum Thema modernes Darts. Einer trifft das ganz gut, was du gerade gesagt hast, dass man sich nicht an anderen orientiert, sondern seinen eigenen Weg findet. Und das trifft auch zu auf die eigenen Matchpläne. Nicht unbedingt im Spiel, aber dass man sich genau überlegen wird, was man wann wo spielen wird und was man eben auch auslässt. Der Turnierkalender wird voller und voller und die Reisen werden in Zukunft länger und länger werden, weil der Dartsport eben internationaler wird und dass man sich gerade als Topspieler dann überlegt, welche Events spiele ich, welche Events lasse ich aus, wann mache ich Pause, wie regeneriere ich, wie nutze ich diese Zeit, damit ich beim nächsten wichtigen Turnier wieder 110% bringen kann.
Ja, das ist ein sehr schlauer Punkt. Und ich glaube, was daran auch nochmal mit anschließt, ist die Vorbereitung auf den Gegner. Die Vorbereitung auf den Gegner wird auch ein entscheidender Faktor werden. Natürlich bei Players Championship Turnieren vielleicht nicht so sehr, aber bei Weltmeisterschaften wirst du dir anschauen, wie schnell spielt denn mein philippinischer Gegner? Was ist denn seine Art und wie spielt, wie geht denn der ab? Werde ich überrascht davon, wenn der schreit, wenn er plötzlich da vor mir steht? Oder gibt er gar keine Reaktionen an? Wie reagiert er denn auf kleine punktuelle Ärgernisse oder sowas? Was tut der denn? Und ich glaube, dass dann auch zum modernen Darts dazugehören wird, dass wir mehr über Kleinigkeiten reden. Dass es vielleicht auch mal ein bisschen nickeliger wird auf der Bühne. Dass es so wird wie im Fußball, dass ein bisschen mehr gemotzt wird vielleicht auch. Weil es das für einen, das eigene selbe, das eigene Ich, das hilft. Weil du dann irgendwie die eigene Anspannung findest. Also ohne das jetzt als negatives Beispiel zu nennen, aber dass Liam Mendel-Lawrence sich immer Pausen nimmt, bevor er wichtige Momente hat, ist Gift für viele Gegner. Aber ich glaube, dass auch sowas immer mal wieder kommen wird, dass dann Spieler sich zeigen und sagen, das ist meine Art und Weise, Hashtag deal with it.
Modernes Darts heißt für mich nicht zu guter Letzt dann auch, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, sich mit Statistiken auseinanderzusetzen, sowohl als Spieler als auch als Experte. Und da habe ich jetzt mal eine Expertenfrage an dich. Zwar folgendes: Weißt du, welches die einzigen beiden Spieler aus den Top 16 sind, gegen die Luke Littler eine negative Bilanz hat im Head-to-Head-Vergleich?
Also, ich weiß, dass es auf jeden Fall Michael Smith ist. Gegen den hat er eine negative Bilanz. Das ist
ja,
jetzt
ist korrekt. Mit 1-3.
Das ist bei der Premier League herausgegangen. Und ich würde jetzt mal sagen, weil er noch nicht so viel gegen ihn gespielt hat, Damon Hatter?
Nein. Gegen Damon Hatter hat er eine 1-1 Bilanz. Gegen Van Gerven 4-4. Und die weitere negative Bilanz hat er gegen Ross Smith. Und zwar mit 0-1. Haben einmal, glaube ich, bei den Players Championship Turnieren gegeneinander gespielt. Ansonsten gegen Clayton Vandenberg, Dobie Cullen noch nicht gespielt. Den Rest aus den Top 16 hat er gegen alle eine positive Head-to-Head-Bilanz.
Krass. Krass?
Ja.
Jetzt schon.
Ich würde sagen, wir machen damit einen Haken hinter die Thematik, was ist modernes Darts, und kommen zu dem modernsten aller Darts. Und zwar geht es um die MyDartCoach Championship. Ich glaube, die meisten haben hier die ein oder andere Andeutung schon verstanden, aber wir können an dieser Stelle, glaube ich, mit einer großen Information kommen und die Katze einfach mal aus dem Sack lassen, denn der Kommentator für die MyDartCoach Championship 2024 hört auf den Namen Adrian Geiler.
Das ist so. Und ich bin angepiekst. Und zwar auf die gute Art und Weise. Ich habe wahnsinnig Bock. Ich habe mich sehr gefreut über die Anfrage. Wir mussten noch 2-3 Kleinigkeiten klären, aber wir waren relativ schnell auf derselben Spur und hatten dieselben Gedanken und dieselben Vorstellungen, wie wir das gerne machen wollen würden. Und dann war es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis wir auch eine Übereinkunft getroffen haben. Ich habe total Lust, dieses Event mit zu begleiten und da Leidenschaft und Energie mit reinzustecken. Weil ich glaube, dass das auch tatsächlich die Zukunft sein wird, dass es so einzelne kleine andere Turniere geben wird, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die vielleicht eine gewisse Strahlkraft haben, um sich zu beweisen, wie beispielsweise ein Macau-Rennen im Motorsport, dass da vielleicht mal dann die Talente ihre ersten Schritte gegangen sind. Genauso wird es im Darts auch passieren und das Ganze auch geben, und das wird auch mehr gelivestreamt werden. Und deswegen habe ich total Bock, das mitzumachen und da bei euch im Team zu sein und dich auch endlich mal zu sehen. Also so real life.
So real life?
Ja.
Ja, wird bestimmt schön. Ich freue mich drauf.
Ich habe irgendwie das Gefühl, du bist 1,95 oder so.
Das hast du genau geschätzt. Also ich schätze jetzt nicht deine Körpergröße. Ich weiß, du bist etwas kleiner als ich.
Ja, sag mal. Trau dich.
Dann schätze ich, dass du 1,67 bist.
Das ist auch exakt richtig getippt. Ja? Das ist nicht abgesprochen. Das ist nicht abgesprochen. Wir haben uns gegenseitig anhand von irgendwelchen Videoausschnitten in irgendwelchen Videocalls exakt gleich groß, also genau richtig groß geschätzt.
Live on air.
Nicht zu fassen.
Okay, das war tatsächlich so nicht geplant.
Das ist
was
ein Match.
Dann, ja. Was auch mehrere Matches sogar sind und was geplant ist, ist ein 10-Stunden-Livestream auf unserem YouTube-Kanal bei der MyDartCoach Championship. Danach gibt es, Ja?
Ja, war ein Spaß. War ein Spaß.
Das war abgesprochen, ich habe dir das im Vorfeld gesagt. Yeah. Also, danach alle Spiele einzeln in voller Länge hochgeladen, plus Highlight-Kurzvideos für Social Media, was will man mehr? Und ich glaube, da spreche ich auch fürs ganze Team bei Dartcoach, freuen uns auf ein tolles Wochenende mit dir, weil für uns alle hängt da ja noch ein bisschen mehr dran, dass man den Freitagabend schon zusammen verbringt, wenn es lecker was vom Grill gibt, dass man ein paar Darts schmeißt, sich ein bisschen austauscht und ja, Leckerbissen ist auch ein gutes Stichwort, denn auch in der nächsten Woche Freitag, quasi zwei Folgen weiter, wird es den nächsten Leckerbissen für die MyDartCoach Championship 2024 geben. Also da folgen noch weitere Informationen, aber also ich habe noch viele, viele Katzen im Sack, aber die größte Katze ist jetzt draußen, würde ich mal sagen.
Ja, und das ist doch geil, oder? Also ich hätte es auch am liebsten schon sofort rausgehauen und rausgeballert. Aber dass das jetzt so zusammenkommt und wir da was Schönes auf die Beine stellen, das löst ein breites Grinsen in mir aus.
Das ist fast so, wie wenn die Schadensregulierung A bis L und M bis Z zusammengelegt werden würden. Die Frage ist nur, unter wessen Gesamtleistung. So, das war eine kleine Stromberg-Anekdote. Jetzt nochmal.
Kannst du doch mit mir nicht machen. Da brauchst du den Schulte dafür.
Ja, aber der Schulte ist im Urlaub. Das kann ich ja.
Das ist meine einzige Stromberg-Anspielung, die ich bringen kann. Ein dann Hund noch im Büro.
Ja. Dann kennst du schon mal wenigstens ein bisschen.
Ja. Also ein bisschen kenne ich, ja.
Dann noch ein kleiner Ausblick. Heute, wenn die Folge für euch rauskommt, außer ihr hört uns auf Patreon, das ist natürlich schön, dann in den nächsten Tagen, startet der European Darts Grand Prix in Sindelfingen mit 7 Deutschen mit dabei. Und zum Abschluss dieser Folge, gefährliche Frage, Adrian, um diese Folge zu beschließen, aber ganz ad hoc, wie viele European Tour Events braucht es, bis wir wieder einen deutschen Sieger auf der European Tour sehen werden?
Was ist das denn für eine Frage? Das ist ja unmöglich. Ich sage 1.
1. Sindelfingen, nächster deutscher Sieger.
It's damit happening. It's happening.
Damit beschließen wir diese Folge. Adrian, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Hat mir wieder großen Spaß gemacht. Und ja, würde sagen, damit können wir uns verabschieden. Und wir hören uns spätestens bei der MyDartCoach Championship 2024 und ansonsten für alle Hörer von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast, nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao.